Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Und dieser Video und Podcast ist Teil unseres gesellschaftspolitischen Engagements. Ich begrüße euch wieder beim Zuhören, beim Zuschauen, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, nämlich Klimaschäden in der Landwirtschaft. Und wir werden das diskutieren mit dem Chef der österreichischen Hagelversicherung, dem Kurt Weinberger, den ich gleich noch begrüßen werde. Aber bevor ich das tue, würde ich gerne ein paar Schlagzeilen einfach, die wir aus den Zeitungen zusammengeschnitten haben, erwähnen. Also verschiedene Artikel in den Medien, die sind betitelt mit Extremwetter, mit schweren Folgen, Hagel verursacht Millionenschäden, Unwetterschäden durch Gewitter- und Blitzerekorde, Stromausfälle nach Unwetter und natürlich Hochwasser, das wir alle im Anfang des Herbstes erlebt haben. Das sind alle Schlagzeilen aus 2024. Wir, glaube ich, spüren alle, dass wir schon eine Häufung von Unwetterereignissen haben, Extremwetterereignissen, ob Hitze oder schwere Niederschläge. Und diese Extremereignisse wirken sich natürlich aus auf uns Menschen, aber natürlich auch auf die Landwirtschaft, die ja dann letztlich die Grundlage auch unsere Ernährung darstellt und wichtig ist für dieses Land insgesamt. Wir diskutieren heute darüber, erstens, wie diese Schäden einzuwerten sind und wie die österreichische Hagelversicherung auch mit diesen Schäden umgeht. Und ich begrüße den Kurt Weinberger, den Chef der österreichischen Hagelversicherung. Schön, dass Sie da sind, Herr Weinberger.
Kurt Weinberger, ich bin Vorstand seit 1996 und seit 2002 Vorstandsvorsitzender der österreichischen Hagelversicherung. Ja, wir sind der Spezialversicherer in der Landwirtschaft. Und wir tun mehr, als der Name Hagelversicherung vermuten lässt. Wir versichern auch über Hagel hinaus mittlerweile 10 andere Elementarrisiken. Wir sind aber auch gleichzeitig größter Tierversicherer Österreichs und wir sind nicht nur Versicherer hier in Österreich, sondern mittlerweile in 6 osteuropäischen Ländern, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Slowenien und in Bulgarien.
Herr Weinberger, beginnen wir mal mit 3 einfachen Fragen, sodass die Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen das ja Video und Audio-Podcast, dass die sich ein bisschen kennenlernen können. Jetzt für die meisten Kinder gibt es so Berufswünsche, Lokomotivführer, Pilot, Pilotin, Ballerina, Balletttänzer. Den Berufswunsch Chef der österreichischen Hagelversicherung, den hört man bei den Kindern weniger. Wollten Sie das als Kind schon werden oder wie kamen Sie dazu?
Nein, es war ein reiner Zufall, wie oft im Leben. Ich war 1992 Praktikant bei der damaligen Europäischen Kommission, EG-Kommission. Und ich wollte eigentlich eine Karriere dort machen, wenn ich das so formulieren darf. Das war allerdings aus privaten Gründen nicht möglich, insofern als meine Frau hier auch in Österreich tätig war und ich auch familiär gebunden war an Österreich. Und da war diese Karriere nicht realisierbar. Es hat sich allerdings dann in dieser Zeit diese Möglichkeit ergeben, aus einem Beamtenverhältnis. Ich war ja im Auftrag des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung in der EG-Kommission tätig. Bin dort ausgeschieden und bin dann in die Versicherungswirtschaft gewechselt.
Und es macht Freude?
Es macht Freude, weil es vor allem eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Eine Tätigkeit ist, wo ich gestalten kann, mehr gestalten kann als Beamter. Und ich bin jetzt, wie gesagt, fast 30 Jahre Vorstand in diesem Unternehmen und es macht mir nach wie vor einen großen Spaß und eine große Freude, hier sinnstiftend tätig zu sein.
Genau, und warum sinnstiftend ist, da kommen wir eh später noch drauf. Es ist ja eine sehr spezielle Versicherung, die Sie führen. Da unterhalten wir uns dann ohnehin nochmal. Jetzt haben wir ja schon auch über die Zitate der Artikel, die in der Zeitung sind, ein Stück in die Richtung begeben, dass natürlich wir Veränderungen feststellen, die ja Herausforderungen darstellen für die Landwirtschaft, aber natürlich auch für die Versicherungsbranche. Was ist denn so die größte Herausforderung? Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Job zurzeit?
Wir als Naturkatastrophenversicherer der Landwirtschaft sind unmittelbar betroffen mit den Auswirkungen des vom Menschen gemachten Klimawandels mit der Erderwärmung. Denn die Erderwärmung führt zu einer Zunahme von Wetterextremereignissen, weil mehr Energie in der Atmosphäre ist. Das führt dann zu stärkeren, wie es wir jetzt erlebt haben im September, auch zu stärkeren Niederschlägen. Auch das versichern wir, zu Hochwasser- und Überschwemmungsschäden. Aber wenn es wärmer wird, hat man auch stärkere und breitere Dürreschäden. Das erleben wir zunehmend in immer kürzeren Abständen. Man könnte es so formulieren, die Welt brennt und ertrinkt zugleich. Und mit den Auswirkungen sind wir Tag für Tag konfrontiert. Und das heißt es, für die Landwirtschaft, die ja die Werkstatt unter freiem Himmel hat, kalkulierbar zu machen. Denn die Landwirtschaft kann nicht, wie jetzt beispielsweise ein Industriebetrieb, sagen, wenn sich die Bedingungen verschlechtern, die Arbeitsbedingungen, die Lohnbedingungen, transferiere ich die Produktion von Oberösterreich nach China oder Indien, sondern die Landwirtschaft ist standortgebunden. Und da ist unser Part, die Einkommensausfälle kalkulierbar zu machen, damit nach einem derartigen Wetterextremereignis auch der Landwirt, die Bauern auch wieder produzieren kann. Und das ist eine sehr sinnstiftende Aufgabe, hier einen Beitrag zu leisten, dass wir auch in Österreich eine Lebensmittelversorgungssicherheit all along hier entsprechend gefährdet haben, die ohne dies durch viele Bereiche gefährdet ist. Einerseits durch das Thema Naturkatastrophen, Zunahme, aber auch durch ein anderes Thema, das ausgemacht ist, aber auf das werden wir möglicherweise noch zu sprechen kommen, dass die Lebensgrundlage Boden immer weniger wird in Österreich.
Jetzt bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema. Ich habe es ja eingeleitet über Zeitungsartikel, Titel. Das muss aber ja nicht repräsentativ sein. Können Sie uns einmal beschreiben, was verändert sich denn jetzt tatsächlich? Sie haben schon gesagt, menschengemachter Klimawandel, die Welt verdorrt und ertrinkt zugleich. Wie stark sind diese Häufungen? Wie können Sie die messen? Kann man das in Zahlen darstellen? Wie können Sie uns das erklären, was da eigentlich gerade passiert, was dann auf die Natur und die Landwirtschaft eigentlich einwirkt?
Ja, es gibt einige Parameter, die uns das nachweisen. Ich mache es einmal fest an der Anzahl der Hitzetage, also Tage mit Temperatur größer 30 Grad. Da hatten wir in den 80er Jahren hier am Standort Wien 13 solcher Tage. Heuer hatten wir 52 Hitzetage, also das Vierfache. Und das hat natürlich eine Auswirkung, wenn es immer wärmer wird, ja, habe ich kein entsprechendes Pflanzenwachstum, die Erträge gehen zurück. Und das ist eine ganz klare Auswirkung aus dem Klimawandel heraus. Und wir sehen auch, dass wir beispielsweise in den 80er Jahren hatten wir alle 10 Jahre eine Dürreperiode. Mittlerweile haben wir eine Dürreperiode selbst in Österreich alle 2 bis 3 Jahre. Also hier ist etwas im Gange, weil es eben auch deutlich wärmer wird. Aber das eine, dass wärmer wird, haben wir schon sozusagen abgehandelt. Wenn es wärmer wird, ist auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Und das führt auch dazu, wenn es zu einer Wetteränderung kommt, von einer Schönwetterperiode zu einer Schlechtwetterperiode, dass mehr durch den mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, dass es auch mehr Niederschläge gibt. Auch das hat die entsprechenden Auswirkungen, dass die Überschwemmungsschäden deutlich zunehmen. Zusätzlich haben wir ein Phänomen, dass durch die Erderwärmung auch die Vegetationsperiode immer früher beginnt. Kommt damit zu einem weiteren Phänomen der Zunahme von Spätfrostschäden. Wir wissen heute auch, dass die Vegetation im Vergleich zu den 80er Jahren heute hier national in etwa 3 Wochen früher ist. Also die Bäume blühen früher und dann gibt es die Frostnächte. Und damit sind die Pflanzen viel verletzbarer. Das führt zu massiven Frostschäden. Ich darf nur 2 Zahlen nennen in dem Zusammenhang. Frostschäden hatten wir in den letzten 10 Jahren in einer Größenordnung von 400 Millionen Euro hier in Österreich und bei den Dürreschäden in einer Größenordnung von 1,3 Milliarden Euro. Um diese Dimension handelt es sich, wie hier die Landwirtschaft und letztendlich wir als deren Versicherer betroffen sind.
Stellen Sie fest, dass sich die Landwirtschaft bereits anpasst daran?
Ja, vielschichtig. Und zwar, es gibt sogenannte Risikominderungsmaßnahmen, die die Landwirte entsprechend einsetzen. Und hier muss man differenzieren, welche Risikominderungsmaßnahme hier eingesetzt wird. Ich beginne beim Risiko, das sich aus unserem Namen heraus ableitet, beim Risiko Hagel. Hier haben die Landwirte in den letzten Jahren sehr stark, speziell bei den Dauerkulturen wie Obst und Wein, Hagelnetze errichtet. Also sie reagieren auf die Zunahme von Schadereignissen. Oder im Bereich der Frostschäden installieren die Betriebe zunehmend sogenannte Frostberegnungsanlagen, die damit die Blüten schützen. Im Bereich der Dürre gibt es zunehmend auch Einsätze von Bewässerungsanlagen. Das sind alles Risikominderungsmaßnahmen, die allerdings Aufwand bedeuten. Das heißt, auch hier der Klimawandel führt zu Anpassungen durch die Bäuerinnen und Bauern. Das kostet allerdings Geld und damit wird deren Einkommenssituation zunehmend angespannt.
Oder die Preise für die Konsumenten höher, nehme ich an.
Ist relativ stabil. Man sieht, dass die Brotpreise sind ja gestiegen, wie der Ukraine-Konflikt begonnen hat. Jetzt gibt es sie nicht mehr, die Preise sind wieder gesunken. Sie merken es beim Broteinkauf nicht, dass das Brot jetzt billiger geworden wäre.
Jetzt wird sich die Landwirtschaft anpassen. Wir haben Beispiele gehört. Jetzt nehmen wir es mal von Ihrer Seite. Jetzt ist die österreichische Hagelversicherung ja eine sehr spezielle Versicherung. Sie sind einmal auf Gemeinwirtschaftlichkeit ausgelegt, wenn ich es richtig verstehe, nicht auf Profit. Sie versichern jetzt auch nicht den Bauernhof, das wegreißt, sondern nur das, was hergestellt wird. Aber vielleicht erklären Sie uns mal ein bisschen, was ist so das Wesen der österreichischen Hagelversicherung und was bedeuten diese sich häufenden Schadensereignisse dann auch für Sie in Ihrem Beruf und Ihrer Versicherungswirtschaft?
Ja, wir wurden ja 1946 aus der österreichischen Versicherungswirtschaft gegründet. In der Zwischenkriegszeit haben alle österreichischen Versicherungsunternehmen das Risiko Hagel alleine versichert. Und vor dem Zweiten Weltkrieg haben dann die einzelnen Gesellschaften aufgehört, dieses Risiko überhaupt zu versichern, weil es zu schwankend war, zu starke Ausschläge gemacht hat in den Ergebnissen. Die Ergebnisse waren für die einzelnen Versicherer negativ. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann der Druck aus der Landwirtschaft, dieses damalige einzige versicherbare Risiko, Hagel wieder versicherbar zu machen. Und damals sagte die Versicherungswirtschaft, wir gründen eine eigene Gesellschaft, die soll sich darauf spezialisieren und das sind wir heute. Und sie haben uns nicht gegründet als eine Aktiengesellschaft, sondern sie haben uns gegründet als eine Art Genossenschaft. Nur diese Rechtsform gibt es im Bereich der Versicherungswirtschaft nicht. In der Versicherungswirtschaft gibt es nur zwei Unternehmensformen, eine Aktiengesellschaft oder einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Und der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit hat zur Zielsetzung, und das unterscheidet uns von Aktiengesellschaften, dass wir nicht die Gewinnmaximierung als Ziel haben, sondern vielmehr, das steht so im Gründungsvertrag drinnen, der österreichischen Landwirtschaft einen umfassenden, kostengünstigen Versicherungsschutz zu vermitteln haben. Das ist die Zielsetzung und das ist in der Satzung hier entsprechend formuliert und festgehalten. Und in weiterer Folge, und da sind wir wieder beim Thema Klimawandel, gab es dann in weiterer Folge das Bedürfnis, über Hagel hinaus andere Risiken versicherbar zu machen. Das begann dann so in den 1996, 97, dass wir begonnen haben, andere Risiken über Hagel hinaus zu versichern. Und groß sind wir dann eingestiegen, 2000, in das Risiko Dürre, was eine extreme Herausforderung ist, weil das ist nicht ein punktuelles Ereignis, sondern das kann sich auf ganz Österreich erstrecken. In der Versicherungsbranche nennt man das Kumulrisiko. Das ist ein Risiko, das großflächig in einer kurzen Zeit sehr, sehr viele Versicherungsnehmer treffen kann. Und die Unternehmensform vielleicht noch dazu. Das ist für unsere Aufgabe die beste Aufgabe, weil wir am Ende des Tages eben keinen Gewinne an irgendwelche nicht bekannte, möglicherweise atomisierte Aktionäre ausschütten müssen. Sondern wenn wir einen Überschuss erwirtschaften, so wird das in Form einer Rücklage gebunden. Und wenn dieser bestimmte Grenze überschreitet, dann wird das in Form einer Beitragsrückerstattung an den Versicherungsnehmer zurückbezahlt.
Über welche Größenordnung reden wir denn bei den Schäden, die Sie versichern? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Hochwasserkatastrophe, die wird große Ernten kaputt gemacht haben, Starkwetterereignisse, Regen, Winde, Dürren. Über was reden wir da im Jahr, was Sie da so versichern?
Das ist von Jahr zu Jahr natürlich unterschiedlich, aber brechen wir beispielsweise auf das Sorgejahr herunter. Hinter uns liegt der wärmste Februar, der wärmste März, der wärmste August und wahrscheinlich damit auch das wärmste Jahr in der Messgeschichte. Auch das Jahr 2023 war schon das wärmste Jahr in der Messgeschichte. In Zahlen ausgedrückt haben wir insgesamt einen Schaden von 260 Millionen Euro. 150 Millionen Euro kommen daraus aus dem Bereich Dürre. 60 Millionen aus dem Bereich Frost und Überschwemmung und 50 Millionen aus dem Bereich Hagel und Sturm. Das ist die Dimension. Und wir sehen halt, dass diese sogenannten Kumulereignisse wie Dürre, Frost, Spätfrostschäden entsprechend in der Frequenz steigen. Und das ist letztendlich die große Herausforderung und die Frage, die werden Sie wahrscheinlich dann in weiterer Folge stellen, ist das überhaupt in der Zukunft versicherbar?
Ja, ist es versicherbar, ist eine Frage, da kommen wir vielleicht gleich darauf zurück, aber wenn ich mich jetzt in die Situation von Landwirtinnen und Landwirten versetze, und ich habe jetzt ein Zitat von Ihnen gelesen, 80% des Ertrages hängen vom Wetter ab. Jetzt, die Landwirtschaft ist wetterabhängig, das wissen wir, aber wenn es solche Extreme gibt. Die Frage ist ja, wie zukunftsfähig ist die Landwirtschaft in Österreich? Werden wir Landwirtschaft verlieren, weil es einfach zu risikobehaftet ist, jedes Jahr Ernten anzupflanzen, die dann kaputt gehen, weil es entweder Dürren hat, Überschwemmungen hat, Regenereignisse hat, Winde hat?
Na, ich mache mir in der Tat Sorge über den Fortbestand der Landwirtschaft in Österreich. Warum? Erstens, das, was Sie gesagt haben, dass 80% des Ertrages in der Landwirtschaft vom Wetter abhängig sind. Das ist eine enorme psychische Belastung für die Bäuerinnen und Bauern. Wer das selber nicht erlebt hat, wird das möglicherweise nicht so beurteilen können. Aber du machst eine Aussaat, du investierst in Dünger, Pflanzenschutz und plötzlich ist mit einem Federstrich das Einkommen weg. Das kann man nicht irgendwie nachvollziehen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Ich selbst komme aus der Landwirtschaft und ich habe selbst das zu Hause bei unseren Betrieb erlebt, wo wir eine Situation hatten, das war im Jahr 1975, da hatten wir massive Auswuchsschäden am Hof und in diesem Jahr war es geplant, dass ich für einen Monat nach England gehe, um hier sozusagen einen Aufenthalt zu machen. Das war ein Drama, weil es eigentlich von meinem Vater dann mehr oder weniger in den Raum gestellt worden ist, Kurt, das können wir uns nicht leisten. Wir können das nicht sozusagen finanzieren, das wird nichts werden. Und dann hat die ganze Familie zusammengeholfen, dass doch dieser England-Aufenthalt für mich möglich geworden ist. Und das ist eine enorme psychische Belastung, dieser Wetterstress. Und daher müssen wir aufpassen, auch dieses Bauernbashing aufzuhören. Weil ich sehe schon bei den jungen Menschen, dass die immer weniger bereit sind, überhaupt einen Betrieb zu führen. Weil ich sage, warum sollte man das antun? Ich habe eine Top-Ausbildung. Ich muss mich auskennen in der Betriebswirtschaft. Ich brauche pflanzenbauliche Kenntnisse. Ich brauche landtechnische Kenntnisse. Warum sollte man das antun? Unter derartigen Stressbedingungen überhaupt meinen Betrieb zu führen? Ich meine, ein normaler Dienstnehmer hat einmal schon alleine 110 freie Tage durch Samstag, Sonntag. Dann kommen noch, sage ich, 30 Urlaubstage dazu. Also bei 140. Dann hat er vielleicht noch Krankenstandstage. Also in etwa die Hälfte dessen, was ein normaler Dienstnehmer sozusagen hier arbeitspflichtig ist, ist der Landwirt 365 Tage im Jahr eingespannt. Und da habe ich große Sorgen und ich habe mit vielen jungen Menschen auch Kontakt in der Landwirtschaft arbeiten, dass sie sich das in der Zukunft antun.
Und sagen Sie, wenn Sie zur Ernte wegreißt, was kriegt denn dann so ein landwirtschaftlicher Betrieb über die Versicherung zurück?
Eine sehr gute Frage, weil das hätte eigentlich zur ersten Frage noch ergänzt gehört. Es ist keine Vollkaskoversicherung. Das ist nicht leistbar, weder für uns noch für den Versicherungsnehmer prämienseitig. Ich sage Ihnen ein Beispiel, bei Dürreschäden ist zumindest einmal ein 50%iger Ernteausfall Selbstbehalt. Das ist sehr hohe Eintrittsschwellen. Und damit sozusagen will ich zum Ausdruck bringen, auch wenn man versichert ist, das ist eine Teilentschädigung, das ist keine Vollkasko.
Okay, das heißt, das Risiko bleibt einfach, es wird geringer.
Ein Teil des Risikos hat der Betrieb selber zu tragen. Alles andere ist aus den genannten Gründen nicht darstellbar.
Und gibt es jetzt besondere Regionen oder aber auch besondere Anbauarten, die stärker als andere betroffen sind durch die Häufung der klimawandelbedingten Ereignisse?
Auch hier muss man differenzieren, je nach Risikoart. Hagel, sage ich mal, querbeet Österreich. differenzieren muss man im Bereich des Risikos Dürre. Hier ist sicher der Osten Österreichs stärker betroffen als jetzt Zentralraum oder der Westen. Eine Zahl dazu. Es gibt ja eine Prognose von der Agentur für Ernährung und Sicherheit, dass in den nächsten 40 Jahren in Österreich bedingt durch den von Menschen gemachten Klimawandel die Erträge insgesamt im Durchschnitt um 20% zurückgehen werden. In Österreich, im Osten Österreichs um die 50%. Also da sieht man an diesem Szenario dieser wissenschaftlichen Untersuchungen, dass der Osten aufgrund des kontinentalen Klimas deutlicher betroffen ist als jene Bereiche, die vom alpinen Klima geprägt sind.
Also Sie sagen, 50% der Ernten werden wir im Osten Österreichs verlieren?
In 40 Jahren, ja. Um 50% weniger. Und daher kommen wir schon in eine Situation, was auch letztendlich ein Sicherheitsthema ist für diesen Nationalstaat, für Österreich. Auch ein paar Zahlen. Wir sind jetzt schon, was die Selbstversorgung anlangt, sehr verletzbar. Wir haben beim Getreide beispielsweise nur mehr einen Selbstversorgungsgrad von 85%. Beim Obst und Gemüse in etwa von 50%. Beim Soja um die 30%. Oder ergänzend noch bei Erdäpfeln irgendwo einen Selbstversorgungsgrad von 75%. Also die Zahlen zeigen schon, dass wir sehr verletzbar sind. Oder eine andere Zahl, wir beide als Mitteleuropäer brauchen für den Konsum, den wir uns leisten, 3000 Quadratmeter Ackerfläche. Wir haben aber in Österreich pro Kopf nur mehr 1500 verfügbar, wir beide pro Kopf. Das heißt, 1500 Quadratmeter Ackerfläche beanspruchen wir irgendwo anders auf dieser Welt. Für Obst und Gemüse aus Regionen, wo außerhalb der Saison das wächst und wir importieren, oder beim Soja etc. Also wir sind jetzt schon sehr verletzbar, und da sage ich, wir müssen eigentlich die Landwirtschaft hegen und pflegen, damit hier diese Selbstversorgungssicherheit so halbwegs noch intakt ist. Und wir wissen auch aus der Maslow'schen Grundbedürfnispyramide heraus, dass das erste Grundbedürfnis das Trinken und das Essen ist, dann kommt das Wohnen. Und hier haben wir mit dem Thema Lebensmittelversorgungssicherheit ein Sicherheitsthema für uns.
Jetzt haben Sie vorher noch eins, und das will ich wieder aufgreifen, weil es vielleicht dazu passt, angesprochen, die Bodenversiegelung. Jetzt sagen Sie, wir haben eh schon zu wenig Ackerfläche, und offensichtlich versiegeln wir ja dann auch noch Böden, die normalerweise für die Landwirtschaft genutzt werden könnten. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen?
Ja, ich möchte nicht bei dem Podcast nur der Überbringer von schlechten Nachrichten sein, aber ich kann auch diese Fakten in diesem Zusammenhang nicht leugnen. Im Jahr 1946 wurde die Bundeshymne beschlossen vom Ministerrat, und dort heißt es unter anderem Land der Äcker zukunftsreich. Wenn Sie, Herr Streibl, oder ich oder andere hier durch dieses Land fahren, mit wachem Geist und offenen Augen, dann sehen wir, das Land ist total zersiedelt worden. Das Land ist nicht mehr so, wie wir es vielleicht vor 20, 30 Jahren erlebt haben. Die Ortszentren sterben aus, die Supermärkte rundherum schießen heraus wie die Pilze. Also das Land ist in Wahrheit nicht sehr schön geworden. Und ich befürchte, dass schon langsam im Blick Richtung unserer Kinder, dass die dann 2050 irgendwann einmal mit einer Bundeshymne konfrontiert sind, Land ohne Äcker, zukunftslos. Und das, glaube ich, dürfen wir nicht zulassen, dass wir diese Lebensgrundlage in dieser Form, wenn ich so sagen darf, grob fahrlässig durch Verbauung zerstören. Denn da steht sehr, sehr viel zur Disposition. Und sag mir ein paar Zahlen. Wir haben alleine in den letzten 20 Jahren national 130.000 Hektar Agrarflächen durch Verbauung zerstört. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat ausgerechnet, dass wir damit um 436.000 Menschen weniger jährlich ernähren können. Oder diese Fläche entspricht in etwa der gesamten Ackerfläche des Bundeslandes Burgenlands. Um diese Dimension handelt es sich. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und daher bin ich dankbar, dass bei diesem Podcast auch dieses Thema adressiert wird. Denn wir müssen hier schon bewusst machen, dass wir hier in einer völligen Schieflage sind. Und eines ist auch klar: Keiner kann von Beton abbeißen. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir brauchen dreimal am Tag Lebensmittel. In der Früh, zu Mittag und abends. Und dieses Bewusstsein ist meines Erachtens ein wenig abhanden gekommen. Nochmals, von Beton kann niemand abbeißen. Und vielleicht noch ein paar andere Kennzahlen dazu. Wir sind in dieser Disziplin hausgemacht Europameister im negativen Sinne. Wir haben die dichtesten Supermarktketten oder das dichteste Supermarkten-System. Eine Zahl dazu, wir haben pro 100.000 Einwohner 60 Supermärkte. In Deutschland haben wir 40 pro 100.000 Einwohner, also um 50% mehr haben wir in Österreich als in Deutschland. Und das hat auch eine Konsequenz. Die Lebensmittelpreise sind daher in Österreich um 15% höher als in Deutschland. Das heißt, diese Raumunordnung, diese Fehlentwicklung zahlt jede Konsumentin und jeder Konsument. Das kommt uns sehr teuer. Ein Beispiel. Zudem haben wir eines der dichtesten Straßennetze Europas. Zwei Zahlen dazu. Wir haben in Österreich 15 Meter Straßenlänge pro Kopf, während man in Deutschland oder in der Schweiz, wo man eine geordnetere Raumordnung hat, hat man 8 Meter Straßenlänge pro Kopf. Das heißt, wir sehen schon, diese Dinge sind hausgemacht.
Jetzt haben wir ja schon das Stichwort von Ihnen gehört, schlechte Nachrichten. Ich meine, natürlich sind diese Extremwetterereignisse sowieso schon mal schlechte Nachrichten. Jetzt haben Sie noch ein paar, zumindest bedenkliche Themen uns angetragen. Die Frage ist, was können wir dagegen machen? Was sind Möglichkeiten, die wir nutzen sollten als Gesellschaft, um da besser dazustehen? Also, dass wir bei den Äckern zukunftsreich bleiben.
Ich glaube, eben mehrere Maßnahmen sind hier notwendig. Wir haben einerseits, und das wäre eine Maßnahme, national ein Thema mit dem Leerstand. Wir haben alleine in Österreich 40.000 Hektar leerstehenden Immobilien oder anders ausgedrückt sind das 400 Millionen Quadratmeter oder nochmals anders ausgedrückt verglichen ist das so groß wie die Stadtgemeinde Wiens. So viel Flächen in Form von Immobilien stehen leer in Österreich. Und hier wäre es vernünftig, ehe man täglich im Durchschnitt 12 Hektar, umgerechnet 16 Fußballfelder durch Verbauung zerstört, sollte man diesen Leerstand in wirtschaftliche Nutzung bringen. Also es gäbe ganz konkrete Maßnahmen. Hier hat auch, und das muss man fairerweise sagen, auch die Bundesregierung etwas gemacht. Ist jetzt ein bisschen Detail, aber ganz kurz skizziert. Früher war es steuerlich sehr nachteilig, wenn man eine alte leerstehende Halle vermietet hat. Es war eine hohe Steuerzahlung damit verbunden. Diese steuerliche Benachteiligung hat man beseitigt. Und jetzt kann man sozusagen halbwegs fair wieder leerstehende Immobilien vermieten. Ja? Das ist in § 6 Einkommensteuergesetz, hat man das hier entsprechend geregelt. Also man kann durch sozusagen logistische Maßnahmen auch derartige Dinge, derartige Fehlentwicklungen korrigieren. Am Beispiel des Leerstandes. Wenn ich mir den Bodenverbrauch anschaue, wir haben das ja seit 2002 in den verschiedensten Regierungsvereinbarungen drinnen, den Bodenverbrauch zu limitieren mit 2,5 Hektar. Bis heute ist das nicht passiert. Der Letztstand ist der, dass man sagt, man braucht keine Grenze. So ein wenig die Diskussion politisch. Ich bin ganz klar für Grenzen, weil das wäre dasselbe, wie wenn man sagt, die Leute sollten mit weniger Alkohol am Steuer herumfahren. Appelliere an die Leute und ich führe keine Promillegrenze ein. Da wird sich nicht sehr viel ändern. Also manchmal braucht man auch klare Vorgaben und Grenzen und daher ist es beim Bodenverbrauch aus meiner Sicht eine Grenze entsprechend auch erforderlich und notwendig. Ich glaube auch, dass die Frage der Kommunalsteuer ein Thema ist, warum in Österreich versus andere Länder Europas der Bodenverbrauch in einem derartig hohen Tempo ist, weil die Kommunalsteuer ist eine Steuer auf Gemeindeebene. Und natürlich ist jeder Bürgermeister, jeder Gemeinderat damit angehalten, Maßnahmen zu setzen, nämlich Verbrauchung zulassen, weil damit hat er mehr Beschäftigte. Dann kriegt er mehr Kommunalsteuern. Hier ist ein Widerspruch, aber in ein paar Jahren der Betrieb wieder absiedelt. Die Kommunalsteuer ist eine solche Steuer, die völlig falsch steuert. Die gehört auf Bundesebene eingehoben. dann im Wege des Finanzausgleichs verteilt nach ökologischen Kriterien. Eine Gemeinde, die bodenschonender oder naturschonender agiert, kriegt mehr zurück als eine Gemeinde, die grob fahrlässig die Ressourcen rundherum zerstört. Wir haben viele Steuern auf Bundesebene, ob das die Umsatzsteuer ist, die Einkommenssteuer, Kapitalertragsteuer und genauso gehört die Kommunalsteuern auf Bundesebene und dann verteilt. Es gibt viele, viele Maßnahmen, die hier man setzen könnte oder im fiskalischen Bereich, sage ich, das kommt zwar nicht überall sympathisch an, aber ich sage es trotzdem, Leerstandsabgabe, Zweitwohnsitzabgabe, das wären alles fiskalische Maßnahmen, um hier entsprechend die Böden in der Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder zu schonen und zu schützen.
Ist unser liebgewonnener Föderalismus in Österreich das Problem dafür?
Ja, die Zuständigkeit für Flächenwidmungsplanabänderungen ist geregelt in der Bundesverfassung und eine Änderung der Bundesverfassung bedürfte einer Zweidrittelmehrheit. Als gelernter Österreicher weiß ich, dass das nie stattfinden wird und da kann man nur appellieren, einerseits an die Öffentlichkeit Druck aufzubauen, dass wir hier eine Schieflage haben, aufzuzeigen, dass es flankierende Maßnahmen gibt, aber eine Änderung der Kompetenzverteilung, die in der Bundesverfassung festgenagelt ist, wenn ich so sagen darf, werde ich nicht erleben.
Wir nehmen das auch an. Kommen wir wieder zurück zum Thema Versicherung. Jetzt haben wir uns lang unterhalten, tatsächlich über die Landwirtschaft und die Herausforderungen auch im Bodenverbrauch. Wie können Versicherungen, jetzt speziell Ihre, aber auch andere, dazu beitragen, dass wir diese Probleme, die wir da sehen, auch überkommen, also dass wir mehr Nachhaltigkeit in unser Wirtschaften bringen. Haben Versicherungen da einen Hebel in der Hand?
Ich glaube schon. Das ist auch unser Motiv, dass wir aufzeigen und auch hier eine gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen wollen, aufzuzeigen, dass Klimaschutz ja keine Gefahr ist, sondern eine Chance ist. Ja. Und wenn wir die Chance nicht wahrnehmen, dann wird der Klimawandel letztendlich unseren Planeten zerstören. Und jeder Einzelne hat hier seinen Beitrag zu leisten. Dann heißt es immer das Argument, ja, Österreich hat nur 0,2% der Emissionen, das hat eh keine Konsequenz. Da müssen wir weggehen von dieser kleinteiligen sozusagen Denkweise, sondern positiv formulieren. Klimaschutz hat eine Chance, eine wirtschaftliche Chance. Schauen wir uns nur an, ich kenne viele Unternehmungen, Industrielle, die sehr stark im Bereich der erneuerbaren Energie tätig sind. Unternehmen, Ökostrom zum Beispiel. Also klar zu machen, das ist eine Chance auch hier unabhängiger zu werden mit eigener Stromproduktion oder mit eigener Produktion im Land im Bereich der Umwelttechnologie. Wir haben tolle Unternehmungen hier national und wir verbinden immer Klimaschutz mit der Riesengefahr. Nein, wir müssen umdenken, wir müssen einen Transfer schaffen in unseren Gehirnen und weggehen von diesem sozusagen Themen der Klimaleugner, dass man sagt, Klimawandel findet nicht statt. Ja, Klimawandel findet statt. Und der Klimaschutz ist die einzige Antwort. Hier mit einer Reihe von Maßnahmen kann man das vernünftigerweise auch steuern.
Schauen wir mal ein wenig nach vorne. Was glauben Sie, braucht es in diesem Land? Sie haben das vorher anhand der Bundeshymne sehr gut dargestellt. Was braucht es in diesem Land, dass wir als Gesellschaft, die vertreten wird von der Politik, wieder mehr auf unsere Natur schauen, auf die natürlichen Lebensgrundlagen schauen, auf die Tatsache schauen, dass es uns Menschen in einer gesunden Natur gut geht. Was müssen wir als Gesellschaft dafür tun?
Schwierige Frage, nicht mit einem Satz oder mehreren Sätzen beantwortbar, aber ich versuche es trotzdem. Es gibt verschiedene Bewegungen, es gibt Kreise, die auf meiner Linie sind, die sozusagen für mehr Klimaschutz eintreten. Und dann gibt es sozusagen auch durchaus Bereiche der Klimaleugner. Und da versuche ich auch immer mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu analysieren. Und natürlich sind das vielfach Menschen, die auch durchaus große Macht haben, die Erdölindustrie repräsentieren, die Gewinner sind von, sage ich, Belasten und Zerstören der Natur. Oder auch, sage ich, Schotterbaronen. Das sind halt Unternehmungen, die vom Zerstören der Natur Profite machen. Und das muss man auch aufzeigen, warum hier diese ablehnende Haltung da ist. Ja. Und ich glaube, positiv gedacht müssen wir aufzeigen, auch mit großen Unternehmungen, die erfolgreich sind, dass Klimaschutz Einkommen sichert. Und dass wir hier das eben an ganz harten betriebswirtschaftlichen Zahlen darstellen müssen. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir sehr viel. Dann werden wir sehr stark abhängig von anderen Ländern und Nationalstaaten. Also positive Beispiele. Oder auch zu sagen, Klimaschutz ist ja nicht immer die Katastrophe. Ein Beispiel, wenn ich heute öffentliches Verkehrsmittel nutze, verzichte ich aufs Auto. Ja, aber ist der Verzicht wirklich ein Verzicht an Lebensqualität, wenn ich von Wien nach Salzburg mit dem Zug fahre? Ich gewinne Lebensqualität. Ja. Ich gewinne Lebensqualität, indem ich dort mich erholen kann. Ich kann dort arbeiten, habe keinen Stress. Also diese vielen positiven Beispiele müssen wir transportieren, dass der öffentliche Verkehr auch ein wesentlicher Beitrag ist, abgesehen von den geringeren CO2-Emissionen versus Individualverkehr, dass das Lebensqualität schafft. Ja. Positive Beispiele. Oder aber auch, was den Einkauf anlangt, unser Konsumverhalten, muss es sein, dass wir im Einkaufskorb drinnen haben 40.000, 50.000 Kilometer bei einem Einkauf, dass ich sage, ich brauche das Rindfleisch aus Uruguay oder aus Argentinien und den Wein aus Chile oder aus Südafrika und den Apfel aus Südafrika oder wo auch immer her. Wir haben daher auch schon vor, sage ich, 20 Jahren eine Kampagne gestartet, halte unser Klima rein, Kaufprodukte unserer Bauern ein. Mit mehrfachen Dividenden, wir sichern den Agrarstandort, wir leisten einen Beitrag für die Umwelt, für das Klima, sichern Arbeitsplätze. Also es gibt so viele positive Beispiele und ich glaube, nur so wird man ein Umdenken herbeiführen. Und ich glaube, das sind wir auch schuldig unseren Kindern und Kindeskindern.
Das höre ich gerne, weil meine Einschätzung zu diesem Thema ist, wir haben Menschen, die wirklich auf Klimaschutz schauen und die sich dafür engagieren. Zähle ich uns zwei jetzt einmal dazu. Dann gibt es ein paar am anderen Rand, die pfeifen drauf, sagen, stimmt der alles nicht, der Herr Trump sagt, Klimawandel gibt es nicht. Und ein paar andere, gibt es europäische Politiker auch, die das verbreiten. Um die brauchen wir uns nicht kümmern, die werden wir nie erreichen können. Aber dazwischen gibt es eine große Menge von Menschen, die wir doch, glaube ich, auch nicht erreichen. Weil denen ist das alles klar, aber wir verhalten uns ja weitgehend so, dass wir immer mehr CO2 ausstoßen, immer mehr Boden verbrauchen, immer mehr klimaschädliche Dinge tun. Und da ist immer die Frage, wie erreichen wir die? Und ich habe keine Antwort.
Ja, es ist zum Teil frustrierend, ja, wenn man dann merkt, dass man hier eher zu einer Minderheit gehört. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Ich glaube, wir sind ja beide in einer privilegierten Rolle, dass wir die Möglichkeit haben, Stellschrauben entsprechend in der Hand zu haben, die doch mehr Wirkung haben vielleicht wie der Durchschnitt. Und ich glaube, die Verantwortung, die hier uns übertragen worden ist, müssen wir auch wahrnehmen, nutzen, um diese Fehlentwicklung zu kommunizieren, auch wenn man Widerstand bekommt, wenn man auch angefeindet wird. Und ich sage nochmals, klar muss sein, dass, und Andrew Oswald, der Ökonom und Glücksforscher, hat das in seinem Buch so gut formuliert, der geschrieben hat, natürlich brauchen wir ein ausreichendes Einkommen. Aber was wir auch brauchen ist, wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit, was die Lebensmittelversorgung anlangt in einem Nationalstaat. Und wir brauchen auch, und er subsumiert unter der Sicherheit auch die Landschaft, wir brauchen auch eine schöne Landschaft in der Umgebung. Was nützt es uns, wenn wir rundherum das Land zerstören, ja, und wir fühlen uns dort nicht mehr wohl? Ich sage zu den Kritikern, die mich kritisieren und sagen, ja, das ist dramatisiert und man hat eh genug Flächen noch, ja, sage ich, genug Flächen. Wir haben nur 16% der Landesfläche ist geeignet, um Lebensmittel zu produzieren. Und dann setze ich noch eines drauf und sage, wenn du sagst, das Zubetonieren ist eh kein Problem, sage ich, ich wundere mich, warum hast du keinen Wohnwagen gekauft und machst nicht Urlaub am Parkplatz von der Shopping City Süd, wenn das eh so wunderbar ist. Und gerade die mir das sagen, wohnen in den schönsten abgeschirmten Gegenden, wo niemand hinfahren darf. Ja? Die kritisieren mich dann oder kritisieren uns dann, die für etwas eingestehen und einstehen. Und da sage ich, aufzeigen, nochmals zusammengefasst, dass das auch eine Chance ist und die Summe der Einzelteile ergibt immer das Ganze. Und ich glaube auch eines noch, was wichtig ist, da mache ich mir auch immer wieder Gedanken, warum wir den Wohlstand einer Gesellschaft ausschließlich am Bruttoinlandsprodukt bemessen. Jetzt ist schon klar, Einkommen ist ganz wesentlich. Ja. Aber es wäre doch an der Zeit auch zu sagen, in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nehmen wir andere KPIs auf, Kennzahlen, zum Beispiel das Naturkapital. Wie hat sich in einem Jahr die Böden entwickelt? Wie viele Böden wurden verbaut? Wie viele CO2-Emissionen, was hier gemessen wird, jetzt schon ansatzweise, wurde wieder mehr produziert? Also wie sind wir mit der Natur umgegangen? Wie hat sich die Wasserqualität entwickelt etc.? Ja? Die Luftqualität. Also wirklich in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung neben dem BIP auch das Naturkapital zu bewerten und genauso auch das Humankapital. Wie geht es den Menschen, Zufriedenheitsmessungen zu machen? Ja? Ich glaube, da hätte der Staat auch eine Aufgabe. Und ich sage noch eines, nachdem Sie einen Versicherer hier interviewen. Wir werden für das Jahr 2025 eine sogenannte ESG-Bilanz erstellen müssen, also wo man die Umwelt- und die Sozialleistungen des Unternehmens entsprechend transparent macht. Wir machen das mit Überzeugung, die gesamte Versicherungswirtschaft. Nur ich frage mich schon, warum müssen das die uns das anschaffen, selber nicht machen, die Körperschaften öffentlichen Rechts. Es braucht kein Organ der Europäischen Union eine ESG-Bilanz machen. Kein Parlament, keine Kommission, kein Rat, keine Mission. National, keine Körperschaft öffentlichen Rechts, kein Bund, keine Landesregierung, keine Gemeinde, keine Finanzmarktaufsicht. Alle, die brauchen diese Bilanz nicht erstellen, die haben es uns sozusagen auferlegt, unter Anführungszeichen uns Untertanen, aber selber machen sie es nicht. Und da ist ein gewisses Glaubwürdigkeitsdefizit da aus meiner Sicht. Und daher wäre es auch wichtig, dass die, die das uns anschaffen, grosso modo selbst auch diese Bewertungen der Umweltleistungen durchführen.
Das ist ein guter Gedanke. Wir haben in einem anderen Podcast gehört, wir alle sollen durchaus lästig sein bei der Politik und sie auffordern und drängen, Dinge zu tun. Und das nehme ich aus diesem Statement mit, dass wir da auch einfordern, dass die Politik das tut, was sie von uns verlangt. Jetzt komme ich zur letzten Frage dieses Podcasts. Das ist immer unser Tipp am Freitag. Wir fragen unsere Gäste immer, ob und wenn, ja, welchen Tipp sie haben. Was kann man machen, um die Welt ein Stück besser zu machen, um ein bisschen beizutragen, dass wir die schädlichen Themen des Klimawandels besser bewältigen, dass wir weniger Schäden anrichten. Was wäre Ihr Tipp am Freitag an uns, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Zuseherinnen und Zuhörer?
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
Ich hätte viele Tipps, aber ein Tipp beispielsweise, wo ich schon nachdenke, wenn ich auf Straßen unterwegs bin, was allerdings sehr selten mittlerweile bei mir ist, dann frage ich mich schon, was ist los hier? Ich habe den Eindruck, das wird immer mehr. Und ein Grund, glaube ich, ist schon, dass es eine starke Zunahme gibt bei den sogenannten Online-Plattformen, ob das Temu ist aus China und Amazon. Also dieses Einkaufsverhalten heute über die Online-Plattformen führt, glaube ich, zu einer extremen Zunahme an Verkehren. Auch hier kann jeder für sich entscheiden, mache ich an diesem System mit oder nicht. Noch dazu sind es die Totengräber der KMUs, diese Online-Plattformen, neben den klimaschädlichen Auswirkungen. Mobilitätsverhalten, auch hier wiederkehrend gesagt, man muss sich auch überlegen, muss ich jeden Weg unter Anführungszeichen mit dem Auto machen, in der Stadt sich zu überlegen, ob der eine Weg nicht zu Fuß besser ist, mit mehrfachen Dividenden, durch was Gutes fürs Klima, durch was Gutes für meinen Körper. Genauso auch bei längeren Strecken öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ich glaube, auch hier ein starkes Bekenntnis für den öffentlichen Verkehr hier, was Gott sei Dank in Österreich auch recht gut ausgeprägt ist, aber da darf man nicht nachlassen, das Mobilitätsverhalten einfach für sich selbst entsprechend abändern und bewusst hier sich für umweltschonende Mobilität zu entscheiden und genauso auch beim Konsumverhalten, beim täglichen Einkauf in Richtung Produkte zu greifen, die keine Weltreisenden sind, sondern zu regionalen Produkten. Und wenn ich sozusagen Versicherer bin, unserer Bauern in Österreich, unsere Bäuerinnen und Bauern in Österreich natürlich zu regionalen Lebensmitteln zu greifen, aber insgesamt zu regionalen Produkten. Hier kann jeder täglich seinen Beitrag leisten und auch was, wo jemand einen Stellschrauben hat, auch bei der Energie, erneuerbaren Strom oder Strom, erneuerbare Energie hier zu verwenden, erneuerbare Energie generell. Und ich glaube, da kann jeder hier tagtäglich eine Entscheidung für eine bessere Welt treffen, im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder.
Vielen Dank, Herr Weinberger.
Danke, Herr Steibel, für die Einladung. Dankeschön.
Und vielen Dank an alle von euch, die ihr zugesehen habt und zugehört habt. Es war uns wieder eine Freude, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Feedback, über Zuschriften, über Anrufe, über Themenvorschläge. Und wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Freitag in der Arena dabei seid. Ciao.